NDR Info. Intensivstation.
Willkommen zur Intensivstation mit dem Rückblick auf den Mai. Heute am Montag, den 2. Juni. Im Studio ist Stefan Fritsche. Und gleich mal die entscheidende Frage. Arbeiten Sie eigentlich noch? Ich meine, also so generell? Nur mal so gefragt, weil der Zeitgeist und der neue Kanzler jetzt ja klare Ansagen machen.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr arbeiten.
Also endlich sagt's mal jemand. Ich dachte ja schon, das fällt niemandem auf, dass wir kaum noch was tun und eigentlich den ganzen Tag vergammeln und mit den Wohnmobilen Freizeiten. Auf der Autobahn siehst du ja nur noch die Dinger. Also arbeitet hier noch jemand?
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Wohlstand und Arbeit hängen ja für Merz unmittelbar zusammen. Das heißt aber nicht, dass beides für jeden gilt. Wer viel arbeitet, muss nicht unbedingt wohlständig sein. Bei vielen ist es ja umgekehrt. So, ich lasse Ihnen jetzt mal eine kurze Pause der Überlegung. Ja, also Anfängerfehler. Ja, er ist ja noch frisch im Amt. Da kann man leicht mal was generalisieren. Aber zum Thema Arbeit hat auch der Ex-Kanzler schon völlig schwerelos formuliert.
Ich glaube, wir sind alle zum Arbeiten geboren. Das sieht man schon am Strand, wenn wir Sandburgen bauen.
Oder? Wir bauen Sandburgen und wollen deswegen arbeiten. Was wollte er uns damit sagen? Wohlstand auf Sand gebaut? Sandburgen zu sozialem Wohnungsbau?
Hä? Wir wollen, dass die Bagger rollen.
Jawohl, und zwar nicht nur 4 Tage die Woche, sondern am besten 25/7. Und dazu passt die Diskussion um die Feiertage, denn die Bagger sollen ja lange rollen.
So, und das kostet uns alle was und dann müssen wir auch alle mal den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Da waren wir bisher sehr zurückhaltend und in diesem Sinne habe ich den Vorschlag verstanden, auch einen Feiertag zu streichen.
Hab ich ja auch schon lange gedacht, ne? Feiertage streichen. Bayern quillt geradezu über vor Feiertagen. In Karnevalshochburgen wird von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch durchgesoffen, was man nicht arbeiten nennen kann. Und hier im Norden, wo dieser Podcast ja herkommt, da ist gar nichts. Außer Weihnachten und Ostern und Pfingsten. Gefühlt. Also Feiertag streichen, eher Schaltjahr abschaffen und den Februar generell bis zum 31. verlängern. Aber Feiertag abschaffen? Not in my backyard, bitte. Und welchen denn überhaupt?
So, liebe Bundesregierung, welchen Feiertag möchtet ihr streichen? Kandidat 1, den Neujahrstag? Ist sowieso nur dafür da, den Rausch von Silvester ausschlafen zu können. Was soll das? Wenn wir stattdessen am 1.1. arbeiten würden, könnten wir gleich mit dem richtigen Spirit ins neue Jahr starten. Auch die guten Vorsätze an Silvester könnten dann ganz anders klingen.
Also ich habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr endlich mehr zu arbeiten.
So wollen wir das hören. Oder ist Kandidat 2 der Feiertag, der dringend abgeschafft werden müsste? Christi Himmelfahrt. Ganz früher ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Inzwischen fahren nur noch Väter mit Bollerwägen durch die Gegend und trinken sich mit Alkohol arbeitsunfähig. Ein Graus für die Volkswirtschaft. Da der Vatertag aka Himmelfahrt immer auf einen Donnerstag fällt, nehmen sich viele am Freitag darauf auch noch einen Brückentag. Was das gesamtwirtschaftlich kostet. Wie wäre es deshalb, wenn wir an Himmelfahrt nicht die Karawane zieht weiter, sondern wir steigern das Bruttosozialprodukt singen würden? Oder entscheidet ihr euch für Kandidat 3, den Tag der Arbeit? Der hat ja quasi schon im Namen, dass hier mehr gearbeitet werden kann. Auch wenn die Ursprünge andere waren, alle müssen mit der Zeit gehen. Und unsere Zeit verlangt nun mal mehr Arbeit. So, liebe Bundesregierung, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Welcher Feiertag soll weg, damit dieses faule Volk sich endlich mal wieder auf seine Tugenden besinnt? Nach dem Motto, Work-Life-Balance, gut und schön, muss man sich aber erst erarbeiten.
Also welcome to the Zeitenwende 2.0. Mehr arbeiten. 4-Tage-Woche ist nicht, sagt Merz. Wenn Gott nach dem Prinzip gehandelt hätte, wäre die Erde heute noch nicht fertig. 4-Tage-Woche, damit lässt sich Deutschland nicht als drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt halten. Und wenn, dann höchstens an 4 Tagen in der Woche. In Asien arbeiten sie bereits 8 Tage in der Woche.
Wir können das schaffen.
Oha, da ist die Merkel in ihn eingefahren. Wir schaffen das. Das kostet mittlerweile einen mittleren Milliardenbetrag ins Phrasenschwein. 4-Tage-Woche hin oder her, wenn die einzigen Fachkräfte, die es noch gibt, eine 4-Tage-Woche wollen, dann wird's eng.
Hallo Herr Flögler, schön, dass es geklappt hat. Sie haben sich bei uns als Mechatroniegestalter Bild-Ton in der Board-Entertainment-Sparte unserer Reisemobilfertigung geworben. Das freut uns sehr. Die Stelle ist nun doch schon einige Zeit vakant. Was hat denn Ihr Interesse geweckt?
Mein Wunsch nach einer 4-Tage-Woche.
Aber ich nehme an, dass Sie die einzigartigen Möglichkeiten reizen, die Sie in unserem Unternehmen haben.
Wenn dazu die 4-Tage-Woche gehört?
Ja, verstehe. Was fasziniert Sie denn an 5-achsigen Schwerlast-Wohnmobilen der besonderen Art, wie sie derzeit nur in Deutschland und nur bei uns gefertigt werden?
Sie zu benutzen.
Super. Wir wünschen uns ja Begeisterung für unsere Produkte.
Mhm.
Und die sehe ich bei Ihnen. Das ist doch das Wichtigste. Herr Flögler, mit einer 40-Stunden-Woche haben Sie bei uns Anspruch auf Benutzung unseres Fitnessraums, wöchentlich ein kostenloses Kaltgetränk.
Ich arbeite aber keine 10 Stunden am Tag.
Nein, 8 natürlich.
40 durch 4 ist 10, oder?
Ach so, ja, nein, ich gehe hier von einer 5-Tage-Woche aus.
Ich gehe von einer 4-Tage-Woche aus.
Herr Flögler, natürlich ist die Work-Life-Balance für uns alle ein Thema. Meine 9 Kinder fordern mich ja auch, wenn ich sie am Wochenende sehe. Andererseits denke ich mich eher von der Rente her und sage mir, wir brauchen eine neue Work-Work-Balance. Wenn wir uns überlegen, dass die Erwerbstätigen zum Beispiel in Neuseeland durchschnittlich rund 30% mehr arbeiten als wir.
Ja, da war ich mit meinen Eltern schon 3-mal. Super schön, aber da muss ich nicht mehr hin. Das Einkommen von der 4-Tage-Woche reicht mir also völlig.
Verstehe. Herr Flögler, ich bin autorisiert, die Karten auf den Tisch zu legen. Wir brauchen Ihre Qualifikation so dringend in Vollzeit, dass wir Ihnen ein 18 Meter langes Dienstwohnmobil plus 15 Euro Tankgutschein bieten. 4-mal jährlich Urlaubsgeld, eine Tagesmutter.
Ich habe noch keine Kinder.
Okay, dann aber wahlweise einen autonomen Motorschlitten mit 25% Rabatt oder 50% Förderung der Saunalandschaft an Ihrem Eigenheim.
Ich wohne bei meinen Eltern, die haben das alles. Mhm. Und außerdem, am 4. Tage sollst du ruhen, spricht der Herr.
Am 5. Nein, am 6. Am 7. eigentlich erst, oder?
Wollen Sie riskieren, dass ich dauernd krank mache?
Herr Flögler, ist Ihnen denn nicht klar, dass noch nicht jeder Vietnamese ein Schwerlastwohnmobil hat und auch nicht jeder Senegalese? Sie und wir machen das gemeinsam möglich. Made in Germany an 5 Tagen die Woche.
4.
5.
4.
4,5.
Na gut, ich überleg's mir. Ich melde mich, wenn ich mein freiwilliges soziales Jahr zu Ende gemacht habe. In der Kita Sonnenhöhe.
Ach schön, da habe ich 4 von meinen. Gut, Herr Flögler, ich erlaube mir in ein paar Wochen noch einmal bei Ihnen nachzufragen.
Gern, aber nicht freitags.
It's the economy. Stupid, idiot, damn bastard. Frei nach Clinton. Wirtschaft entscheidet alles. Ohne Wirtschaft ist alles nichts. Und dann kommt ja auch noch der psychologische Faktor dazu. Geht's jetzt aufwärts? Was sagen denn die Börsen? Was sagt dein Bankkonto? Um das rauszufinden, gibt's unzählige Messpunkte, Gutachten, Vorhersagen, Prognosen von ganz vielen Instituten. Aber es sind ja oft nur Annahmen und Spekulationen. Wenn, dann. Kann aber auch anders. Und neulich gab's wieder so eine Verkündung. Der Terminus ist Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrates der deutschen Wirtschaft. Kurz Team Glaskugel.
Geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, ich darf Sie im Namen des SVR zur Vorstellung unseres Frühjahrsgutachtens ganz herzlich begrüßen. Wir haben eine neue Bundesregierung, einen neuen Bundeskanzler, einen neuen Finanzminister. Deswegen hat sich der SVR dazu entschlossen, bei diesem Gutachten einen neuen Weg zu beschreiten, den ich Ihnen eingangs kurz erläutern möchte. Was für ein Gutachten brauchen wir, damit die Wirtschaft tatsächlich wieder an Schwung gewinnt, die Investitionsbereitschaft steigt und die Steuereinnahmen steigen statt sinken? Wem ist denn damit gedient, wenn wir Ihnen erzählen, dass Herr Klingbeil seine ehrgeizigen Pläne in der Pfeife rauchen kann? Warum sollten wir einem unter Mühen frisch gebackenen Bundeskanzler gleich den Einstieg in sein erstes richtiges Führungsamt versauen? Wir haben in den vergangenen Jahren mit unseren Gutachten und Prognosen nur allzu häufig daneben gelegen. Da können wir doch jetzt auch mal sagen, wenn schon daneben, dann wenigstens auf der richtigen Seite daneben. Vergesst die Fakten, scheißt auf die Statistik. Wir reden uns die Zukunft schön. Wenn uns dann irgendwann die Realität einholt, hatten wir bis dahin wenigstens eine gute Zeit. Also, los geht's! Das Bruttoinlandsprodukt erfährt im nächsten halben Jahr eine Steigerung von 1,5 bis 2%. Der dadurch einsetzende konjunkturelle Aufschwung führt zu einer mittelfristigen Steigerung bis zum Frühjahr 2026 von 4%. Der Stellenabbau wird gestoppt. Weltweit kaufen die Menschen wie blöde deutsche Autos. Deutsche Elektroautos erobern den chinesischen Markt. Der Mindestlohn in Deutschland steigt auf 17,50 €. Durch die steigende Kaufkraft geht die Nachfrage auf dem Binnenmarkt durch die Decke.
Das war doch komplett anders gesprochen.
Putin schließt Frieden und gibt die Krim zurück.
So kommen
Trump
wir doch nicht weiter.
Outet sich als homosexuell. Friedrich Merz gewinnt die Wahl zum
Sexiest Man Alive.
Es geht aufwärts.
Sie kommen jetzt mal schön mit.
Man muss nur fest dran.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, entschuldigen Sie den Vorfall. Aber wenn man sich Tage und Wochen lang mit den weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der Haushaltspolitik beschäftigt, das kann einem schon zusetzen. Jetzt aber ernsthaft zurück zu unserem Gutachten und ich sage es Ihnen ganz offen, das sieht nicht gut aus.
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Ja, langt jetzt auch. Wer spuckt denn heute noch in die Hände? Das ist ja ekelhaft. Also das Wirtschaftsgutachten ist das eine Instrument mit Glaskugeleffekt, ein anderes ist das Steuerschätzungsorakel. Da sitzen die Leute mit den Glaskugeln zusammen und am Ende gibt's für die Politik Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen, wie sich die Steuereinnahmen wohl entwickeln, was sie am Ende immer nicht tun. Aber hey, es ist ja nichts in Stein gemeißelt, es kann auch alles ganz anders oder gar Bullshit sein. Ist ja nur eine Schätzung. Aber was machen die da eigentlich genau?
So, guten Morgen, geschätzte Kollegen. Ich schätze, wir sind vollzählig. Herr Zippel, möchten Sie anfangen?
Gern. Unsere Experten sehen eine leichte Steigerung der Kennzahlen der indirekten Steuern bei gleichzeitigem Rückgang der Gemeindesteuern mit Ausnahme der Gewerbeumlage.
Doll. Und das heißt?
Ja, das weiß ja im Grunde kein Mensch, ne?
Und was haben Sie, Herr Kollege?
Wir haben unsere Modelle neu konfiguriert.
Aha. Heißt?
Unsere Prognosehamster haben wir in Rente geschickt. Deren Trefferquote lag zuletzt bei 20%, also signifikant unter Zufall. Wir setzen jetzt auf Schildkröten. Wenn sie zum linken Salatblatt gehen, steigen die Einnahmen, beim rechten sinken sie.
Interessant. Und?
Wir haben leider noch keine konkreten Zahlen. Die Schildkröten sind zu langsam.
Okay, man kann nicht alles haben, schätze ich. Unsere Forschungsgruppe hat jetzt ermittelt, welcher Faktor die Steuereinnahmen am stärksten beeinflusst. Donald Trump. Vereinfacht gesagt, wenn er irrationales dummes Zeug ankündigt, sinken die Steuereinnahmen. Wenn er irrationales dummes Zeug macht, sinken sie ebenfalls.
Verblüffend. Und wenn er was Sinnvolles ankündigt oder macht?
Ja, dazu haben wir leider noch keine Daten.
Was sollen wir denn jetzt schätzen?
Ich schätze, darüber sollten wir vielleicht nach dem Mittagessen nochmal diskutieren.
Herr Kollege, ich schätze Sie.
Ja, ich Sie auch. Und zwar auf circa 65 Jahre.
Sehr lustig. Können Sie auch raten, welches Buch ich zurzeit lese?
Der Schätz im Silbersee?
Nein. Den neuen Roman von Frank Schätzing.
So, jetzt aber mal wieder ernst, Kollegen. Von unserer Arbeit hängt ja nun auch einiges ab, ne?
Ernsthaft? Was denn?
Ja, also wenn wir zu hoch schätzen, geben die Politiker zu viel aus und wir sind schuld. Und wenn wir zu niedrig schätzen, geben die Politiker trotzdem zu viel aus und wir sind die Doofen, weil wir falsch geschätzt haben.
Hm? Gut, aber dann ist es ja eigentlich auch wurscht, oder?
Irgendwie ja.
Dann ab in die Kantine. Ich nehme Essen 2.
Was wäre das?
Kässchätzle. Wird in einer Glaskugel serviert.
Intensivstation Monatsrückblick mit Stefan Fritsche. Wir müssen noch ein wenig bei der Wirtschaft bleiben, denn wenn die nicht läuft, wissen wir alle, haben wir auch ein Problem mit der Rente.
Es gibt kein Problem, das wir nicht gemeinsam lösen können.
Stichwort gemeinsam. Ja, gemeinsam mit den Beamten und Selbstständigen, die einzahlen sollen. Das ist der jüngste Vorschlag, der stammt von der neuen Bärbel Baas, also in ihrer Eigenschaft als Arbeits- und Sozialministerin. Den Vorschlag gibt's immer wieder, die Ablehnung natürlich auch. Also die Rente.
Die Rente ist sicher.
Ja, danke, da fehlte noch der Nachsatz. Bis 2030 vielleicht, wenn noch was da ist.
Die Rente wird einem nicht geschenkt, die muss man verdienen.
Ach echt? War das immer schon so, Frau von der Leyen, siebenfache Frauenmutter? Sie war ja auch mal Arbeitsministerin.
Die Frage, ist die Rente sicher?
Ja, keine Ahnung. Aber was ich weiß, ist, dass 2050, wenn nichts passiert, ein Arbeitnehmer in einen Rentner in finanziert. Also 1 gegen 1. Da kannst du dann als Arbeitnehmer ganz schön Pech haben.
Willinger? Hallo?
Herr Willinger, hier ist Hans Schmoller. Sie wissen, Ihr persönlicher Rentner. Ich wollte wissen, wie es Ihnen heute geht.
Ach, Herr Schmoller, jetzt rufen Sie mich doch nicht täglich an. Das steht meines Wissens so auch nicht im neuen Generationenvertrag.
Steht aber drin, dass jeder Arbeitnehmer jetzt für einen Rentner aufkommt. Und dazu, Herr Willinger, gehört auch, dass ich mich ein bisschen um Sie kümmere. Sie sind heute krank, höre ich von Ihrer Firma.
Ach, da haben Sie schon angerufen?
Ja, selbstverständlich. Muss doch wissen, ob Ihr Job gefährdet ist, wie Sie sich so machen. Wenn Sie ausfallen, bin ich erledigt.
Warum bin ich bloß Ihnen als meinem Patenrentner zugeteilt worden, Herr Schmoller?
Seien Sie mal froh, mein Freund Theo, ja, der ist jetzt auch in Rente und er hat einen Work-Balance-Jobber zugeteilt bekommen. Das ist schlimm. Und der Theo steht jetzt jeden Tag vor seiner Haustür und versucht, ihn von seiner Idee weiter zu reduzieren, abzubringen. Da spricht das nackte Elend aus dem Theo, sag ich Ihnen.
Ja, okay, Herr Schmoller, soweit sind wir beide ja noch nicht. Ich arbeite ja noch.
Ja, im Moment ja nicht.
Da bin ich auch mal etwas krank.
Etwas krank? Ich bitte Sie. Ich habe damals als Arbeitnehmer, als ich Ihren Kita-Platz mitfinanziert habe, auch bei jedem Wetter auf der Baustelle gestanden.
Ist gut, Herr Schmoller. Ich kenne die Story.
Eben. Und nun gibt's eben dieses Rentenpatengesetz aus dem Hause Bärbel-Bas, ja? Und nun will ich mir im Alter auch mal was gönnen. Hab gestern übrigens eine Woche Mallorca gebucht. Aber wenn Sie jetzt schlapp machen, Herr Willinger, dann kann ich mir das abschminken.
Es tut mir leid, aber ich bin nun mal nicht fit.
Das häuft sich in letzter Zeit, Herr Willinger. Ich hab mit Ihrem Chef ausgemacht, dass es besser wird.
Was haben Sie?
Naja, ich überlasse doch mein Schicksal nicht dem Zufall. Wenn Sie gekündigt werden, dann bilden wir beide eine Bedarfsgemeinschaft. Wenn ich meine Wohnung nicht halten kann, dann muss ich bei Ihnen einziehen. Wollen Sie das?
Was? Wieso müssen Sie das?
Ja, hier, Paragraph 17a im neuen Generationenvertrag. Bedarfsgemeinschaft im Falle eines Ausfalls der Rentenzahlung an den Patenrentner durch den Arbeitnehmer. Der Rentner hat das Recht, bei seinem Arbeitnehmer einzuziehen. Also los, Willinger, ich will Ihnen ja jetzt auch in Ihren 50 Quadratmeter auch nicht auf die Pelle rücken.
Himmel, nein! Ich merke auch gerade, dass es mir etwas besser geht, Herr Schmoller. Ich nehme jetzt noch ein paar Medikamente und dann schaffe ich vielleicht noch Teile der Spätschicht.
So will ich Sie hören, Herr Willinger. Okay, ich rufe dann kurz bei Ihrem Chef an und sage ihm, dass Sie die Nachtschicht übernehmen.
Hallo? Teile der Spätschicht? Allenfalls?
Nachtschicht bis Ende der Woche. Dann ist auch Ihre Gehaltserhöhung absehbar. Worauf ich mich schon lange freue, Herr Willinger. Das wird schon.
Lass uns arme Rentner sein. Flicken auf den Hosen und die Brötchen klein. Lass uns arme Rentner sein. Mach mit beim Rollator-Tanz, wenn du dir einen leisten kannst. Oder lass ihn von den Enkeln kaufen, die nie mit dir spazieren laufen. Lass uns arme Rentner sein. Sag die Biene zu dem Stachelschwein. Lass uns arme Rentner sein.
Der Mai war ja nun ein ganz besonderer Monat, denn es gibt endlich das jetzt aber wirklich ganz neue Zeitalter der ganz neuen Zeitenwende. Neue Regierung, jetzt 3 Wochen plus X im Amt, nach echtem Zittern, erst im 2. Wahlgang, das war ja irgendwie wie durchs Abi fallen, ne? Gott, dann bist du ja der Älteste im Abi-Jahrgang. Na, ist egal, Merz ist eh der Älteste.
Da, sowas hat es noch nicht gegeben, es ist wirklich historisch.
Historisch, episch, gigantischer geht's eigentlich kaum noch, oder? Doch, geht.
Ganz Europa, vielleicht sogar die ganze Welt, schaut auf diesen 2. Wahlgang.
Und so war's. Weltweit saßen die Menschen wie gebannt in atemloser Stille und erwarteten die Ergebnisse. Und dann, endlich.
Mit Ja haben gestimmt 325 Abgeordnete.
Und dann gab's weltweit kein Halten mehr. Wir haben Aufnahmen zum Beispiel aus Burkina Faso, unmittelbar nach Klöckners Verkündung. Trotz Zeitverschiebung, die Menschen waren auch in Asien aus dem Häuschen. Hier eine Aufnahme aus Vietnam. Und auch im glücksverwöhnten Sultanat Brunei gab es kein Halten mehr.
Mit Ja haben gestimmt 325 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 239.
Und dann bediente sich der Sender Phoenix noch der ultimativen Form.
So, da haben wir einen neuen Bundeskanzler, Kerstin.
Habemus Kanzler.
So, Regierung also arbeitsfähig und sie ist, muss man sagen, von biblischen Ausmaßen.
Der Koalitionsvertrag ist quasi die Bibel.
Verantwortung für Deutschland.
Jeder Satz ist wie ein Psalm.
Eine steuerliche Begünstigung von Dienstwagen durch eine Erhöhung der Bruttopreisgrenze bei der steuerlichen Förderung von E-Fahrzeugen auf 100.000 Euro.
Die neue Regierung, schön und gut, aber es hat so viele neue Gesichter, an die man sich erst gewöhnen muss.
Statt dem grün-veganen Özdemir kommt jetzt der schwarze Metzger. Jetzt gibt's wieder Leberkäse statt Tofu-Thümelei.
Der schwarze Metzger. Wer ist das denn? Verschollener Edgar Wallace-Titel? Oder Titel eines Splatter-Movies aus den 80ern? Nein, es ist der neue CSU-Landwirtschaftsminister.
Alles ran ist quasi der perfekte Kandidat. Er selber kommt aus dem Handwerk, ist Metzgermeister. Also, das heißt, der kennt sich mit dem Thema Ernährung perfekt aus.
Ja, hallo Veganer, Frutarier und andere Ernährungsspezialisten. Hier kommt ein neuer Typus eines Landwirtschaftsministers. Und als Metzger kennst du dich eben in der ganzen Ernährung perfekt aus. Gern was Veganes auf den Tisch, aber nur als Nachspeise.
Also man sollte meine zukünftige Arbeit als Bundeslandwirtschaftsminister nicht nur auf den Bereich Fleisch reduzieren.
Nein, bitte, natürlich auch auf Wurst. Ja, also freuen wir uns auf die ganze Bandbreite der Ernährung. Hauptsache Söder hört nicht auf, Fleisch zu posten.
Was meine persönliche Rolle betrifft, ich passe auf, dass es läuft.
Das beruhigt. Wenn der Markus aufpasst, dann können wir uns hinlegen. Aus Merkel-Zeiten wissen wir ja noch, wie das geht. Aber der Markus muss sich all die Namen auch erstmal merken, auf die er aufpassen muss. Wie macht man das eigentlich am besten?
Na, hast du sie schon drauf?
Wen?
Na, die Namen.
Welche Namen?
Na, die Ministernamen. Alles neu. Ich meine, wer soll sich das alles merken?
Oh, ja, stimmt. Ist echt schwer diesmal.
Bei Pistorius ändert sich ja nichts.
Ja, der heißt nach wie vor so.
Ja, aber die anderen. Hier, Katharina Reiche wird Wirtschaftsministerin.
Oh, da habe ich eine Eselsbrücke.
Ach.
Eine Reiche ist besser als eine Arme. Es geht ja um Wirtschaft.
Okay, das kann ich mir noch merken. Aber hier, Gesundheit. Nina Wagen. Noch nie gehört.
Das ist auch einfach. Echt? Eine Eselsbrücke ist ein Reim.
Sag.
Hast du Husten, richtig starken, lindern wird ihn Nina Wagen.
Also, ich weiß nicht. Aber wie willst du dir denn zum Beispiel diesen Digitalminister vom Mediamarkt merken?
Carsten Wildberger.
Ja.
Mediamarkt hatte doch mal diesen Spruch, ich bin doch nicht blöd. Wer ist aber richtig blöd?
Keine Ahnung, wer denn?
Laut Blondinenwitzen sind es die Blondinen.
Ach.
Bekannteste Blondine Deutschlands, Barbara Schöneberger.
Also, ganz schön wilde Eselsbrücke.
Wild, genau. Und deshalb statt Schöneberger, Wildberger.
Ach, du meine Güte. Und hier Verena Huberts, die neue Bauministerin.
Verena wer?
Verena Huberts, erst 37, kannte man vorher als Wirtschaftsexperte.
Also ich nicht.
Tja, ich auch nicht.
Bei Bauen denke ich an runtergekommene Städte, da denke ich an Gelsenkirchen, da denke ich natürlich sofort an Schalke. Mhm. Der erfolgreichste Trainer da war Hoop Stevens und in der Region wurde Erz abgebaut. Hoop Erz.
Cool, ja. Ja, vielleicht klappt das. Umwelt, hier. Umwelt ist vergleichsweise einfach.
Aha, lass mal hören.
Umwelts neue Kleider heißen nunmehr Carsten Schneider.
Sehr gut, ja, gefällt mir gut. Ich habe noch was ganz Schwieriges.
Hm?
Das Entwicklungsministerium Frau Rehm Alabali Radovan.
Ja.
Also, da muss ich passen.
Weißt du, ich mache das erstmal mit Abkürzung. R-A-R oder kurz RAR. Ich finde, das klingt cool und international.
Ja, dann haben wir es ja, oder?
Ja. Morgen frage ich dich nochmal ab und für jeden gemerkten Namen darfst du einen Schnaps trinken.
Das wird meine Frau aber freuen.
Wieso?
Naja, dann komme ich endlich mal nüchtern aus der Kneipe nach Hause.
Ich weiß leider nicht mehr, wie du aussiehst. Kenn ich deinen Namen, scheißegal.
Übrigens, der neue Bundeskanzler scheint auch der neue Außenminister zu sein. Ganz schön rumgekommen, der Mann bisher. Kiew, Paris, Warschau und am Donnerstag ist schon Washington, wobei man ja nicht weiß, wie lange das so dauert. Also von jetzt aus gesehen, am Montag, den 2. Juni, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Jedenfalls ist der Mann ständig auf Achse, dass man schon im Rahmen der Verschlankung darüber nachgedacht hat, den Außenminister einzusparen.
Für das Auswärtige Amt steht in der nächsten Legislaturperiode so viel Arbeit auf der Welt an wie selten zuvor. Da, glaube ich, wird sich niemand darüber beklagen müssen und können im Auswärtigen Dienst, dass er zu wenig zu tun hat.
Das ist unser neuer Außenminister. Hatte sich so gefreut und nun ist März immer schon vor ihm da. Bisschen wie Hase und Igel. Aber hey, vielleicht sind zwei Außenminister auch nötig. Zumal wenn Johann Wadefuhl auf Englisch überall mit Joe Wadefuhl ausgesprochen wird. Da hat man besser noch einen zweiten.
Aber es war insgesamt keine Euphorie.
Wenn schon keine Euphorie, dann wenigstens ein beherztes Muss ja. Der neue Kanzler hat sich bei seiner Antrittsrede, ohne rot zu werden, an den Vorgänger Scholz gewandt und ihn gelobt. So plötzlich, im Wahlkampf noch schwer attackiert, jetzt quasi eine Laudatio.
Sie, Herr Kollege Scholz.
Sie können es nicht.
Und Ihre Regierung haben Deutschland durch Zeiten außergewöhnlicher Krisen geführt.
Das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es ist einfach nur noch peinlich.
Ihre Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war wegweisend und sie war historisch.
Herr Bundeskanzler, die Schuhe, in denen Sie stehen, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß.
Dafür gilt Ihnen auch heute und von dieser Stelle aus noch einmal unser Dank.
Sie gefährden mit Ihrer Politik die Zukunft unseres Landes.
Mein persönlicher Dank.
Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll.
Und ich hoffe jedenfalls die Anerkennung dieses ganzen Hauses und unseres Landes.
Dass er dabei nicht rot wird, ich muss schon sagen. Aber was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das gilt auch für Frauen in der CDU oder im Koalitionsausschuss. Sehr wenig. Ja, also nur eine praktisch und die ist nicht mal von der Union. Da sitzen 10 Jungs und eine einzige Frau Esken. Hey Merz, kein Vertrauen in Frauen?
Davon gehe ich nicht aus, er hat selber eine.
Ah, er hat selbst eine Frau. Ja Gott, dann ziehe ich natürlich die Frage zurück. Zu Hause eine zu haben, das reicht doch auch. Was muss man auch noch im Job, also, oder? Aber nach draußen ist er immer so engagiert.
Es geht jetzt um ein Signal nach draußen, dass wir dieses Thema ernst nehmen. Über 50% der Wählerinnen und der Wähler sind in Deutschland Frauen.
Siehste, über 50%, das sieht man ja im Alltag gar nicht so. Muss man ja nochmal klar machen. Also, Thema Frauenmangel im Koalitionsausschuss. Wir konnten Saskia Esken noch vor dem ersten Koalitionsausschuss-Bierabend zu ihren Gefühlen befragen.
Frau Esken, Sie sind die einzige Frau im Koalitionsausschuss. Wie können Sie sich da zwischen all den Alpha-Männchen überhaupt Gehör verschaffen?
Erstmal gar nicht.
Wie meinen Sie das?
Bei so viel Testosteron im Raum versuche ich gar nicht erst mitzukämpfen, sondern ich warte in Ruhe ab.
Und worauf warten Sie?
Bis sich die Herren der Schöpfung so in Rage diskutiert haben, dass sie keine Kraft mehr haben. Wenn dann eine kurze Streitpause entsteht, sage ich ganz ruhig, ihr wisst schon, dass 50% der Bevölkerung, nämlich der weibliche Teil, eure Ideen total ablehnen wird. Wollt ihr die Frauen als Wählerschicht komplett verlieren?
Und das klappt? Gibt es nicht auch Frauen, die Männerideen gut finden?
Kann sein, aber das wissen die Herren im Koalitionsausschuss ja nicht. Den sage ich einfach, das könnt ihr nicht nachvollziehen, ihr seid ja keine Frau. Dann gucken die mich mit müden Augen an und fragen, was würdest du denn vorschlagen, Saskia?
Genial. Aber was, wenn im Streit der Männer im Ausschuss keine Pause entsteht, in der sie ihren Einwand platzieren können?
Dann arbeite ich mit den Waffen einer Frau.
Knappe Kleider?
Aber nicht doch. Marmorkuchen.
Wie bitte?
Das sieht so lecker aus, dass kein Mann widerstehen kann. Aber einmal abgebissen wird er total klebrig im Mund und nimmt auch noch an Volumen zu.
Steckt dahinter etwa Magie?
Nein, Backtriebmittel.
Oh, nun soll es aber auch Männer geben, die keinen Kuchen mögen.
In der Politik ist mir so ein Exemplar noch nicht begegnet.
Nehmen denn die Männer ihre Vorschläge immer an, nachdem sie sie dazu gebracht haben, ihnen zuzuhören?
Manchmal sträubt sich ihr Ego zu sehr dagegen. Deshalb bin ich auch bereit, meine Ideen zu verschenken.
Wie genau meinen Sie das?
Ich erlaube dann zum Beispiel Lars Klingbeil mit meiner Idee vor die Presse zu treten und zu glänzen. Das streichelt sein Ego und der Sache ist gedient. Sagen Sie es nicht weiter, aber Sie werden es erleben. Im Grunde sind die Männer im Koalitionsausschuss nur meine Marionetten.
Das ist wirklich beeindruckend.
Das habe ich mir von Raisa Gorbatschow abgeguckt. Oder haben Sie etwa geglaubt, Glasnost und Perestroika hätte sich ein Mann ausgedacht?
Intensivstation mit dem Blick zurück auf den Mai. Stefan Fritsche hier im Studio. Und auch mal kurz ins Ausland jetzt und da wiederum kurz in die USA. Also zu Trumpland. Ins Trumpland, muss man sagen. Und es ist immer noch so, jeden Tag was Neues. Das kommt mir langsam vor wie bei den Influencern. Einfach mal raushauen, 24/7, egal was. Flood the floor with shit. Auf Deutsch, Södern. Und neben dem Zollchaos gibt es jetzt auch noch ein Bildungschaos. Erst schafft Trumps Elon Musk das Bildungsministerium ab und dann demnächst vielleicht auch noch die Elite-Unis? Jetzt übrigens will die Regierung mal genauer hinschauen, wenn ein Ausländer es wagen sollte, sich als Harvard-Student zu bewerben.
Hallo?
US-Generalkonsulat Düsseldorf. Sie planen ein Studium in den USA?
Ja, ich habe eine Zusage fürs Wintersemester in Harvard.
Moment, so einfach geht das nicht.
Nö, einfach nicht. Ich habe einen Abischnitt von 1,0.
Jetzt werden Sie nicht frech, sonst ist das hier ganz schnell vorbei und sind ein paar Dinge aufgefallen.
Was?
Sie sind Mitglied in der Facebook-Gruppe Nachbarschaftshilfe Mozartstraße?
Hä? Ach so, ja, kann sein. Ich war lange nicht mehr auf Facebook.
Das heißt ja nichts. Sie wissen, wer noch in der Gruppe ist?
Ja, fast alle aus der Straße.
Sagt Ihnen der Name Rolf Weber was?
Na, ich kenne nicht alle aus meiner Straße.
Das behaupten Sie.
Aber ich...
Jetzt rede ich. Also, der Schwager von diesem Herrn Weber hat vor 2 Jahren auf Telegram ein Meme gepostet, wo Trump als Kürbis dargestellt wird.
Was hab ich damit zu tun, wenn der Schwager von einem Typ aus meiner Straße irgendwo einen Trump-Witz postet?
Das ist ja nur ein Teil des Puzzles. Wir haben ja noch mehr gefunden.
Ach ja?
Sie haben auf Amazon Filzstifte gekauft.
Was?
Am 19.07.23 um 12.31 Uhr.
Ach so, ja, das war ein Geschenk für mein Patenkind.
Ist Ihr Patenkind in einer terroristischen Vereinigung aktiv?
Bitte? Die ist 5.
Früh übt sich, was ein Staatsfeind werden will. Mit so einem Filzstift steht ganz schnell mal Free Palestine an der Kita-Wand.
Sagen Sie mal, ist das ein Scherzanruf? Ich habe keine Zeit. Ich bin jetzt hier zum Essen verabredet.
Beim Chinesen.
Ja, woher wissen Sie das?
Für wie dumm halten Sie uns? Ich sehe doch Ihren Standort.
Na und? Ich darf hier wohl in ein China-Restaurant.
Sie wissen ja schon, dass wir den chinesischen Studenten gerade die Visa einziehen wollen.
Was hat das mit mir zu tun? Ich will nur ein paar Frühlingsrollen essen.
Und danach einen Glückskeks.
Ja, von mir aus gerne.
Sie sind also offen für chinesische Propagandasprüche.
Ich kann den Glückskeks auch weglassen, wenn Sie mir sonst das Studium verbieten.
Was wollen Sie überhaupt studieren?
Gender Studies.
Was? Ja, dann hat sich sowieso erledigt.
Die Lösung für Amerika ist natürlich, wenn es Harvard und Co. nicht mehr geben sollte oder sie alle nach Deutschland umgezogen sind. Dann gibt's halt eine neue Art von Unis, die Trump-Unis. Erste Tests verlaufen bereits positiv und wir haben uns vor Ort bei einer dieser neuen Trump-Bildungsstätten umgehört.
Ich stehe hier zusammen mit Professor Dr. Ronald McDonald, Herr Präsidialdekret, Leiter der Trump University. Herr Professor McDonald, wie wollen Sie den Bildungsstandort USA retten?
Unser Motto lautet, make education great again. Kurz, mega. Mega geil, oder?
Ja. Und wie machen Sie das?
Wir haben hier keinen Nerds, keinen Streber wie Ihre Professor Lauterbach. An die Trump University lehren und lernen nur echte Männer.
Aber eine gewisse wissenschaftliche Expertise ist doch sicher auch wichtig, oder?
Absolutely. Wir beschäftigen die besten Experts aus aller Fachrichtungen. Wollen Sie mal sehen?
Gerne.
Hier, Hörsaal 1. Geschichtsunterricht bei Professor Hulk Hogan.
Wer sind die überhaupt?
Nazis. Vom Mond.
Moment mal, schauen die da den Film Iron Sky?
Mein Lieblingsstelle ist die, in der Hitler auf die T-Rex reitet und von Putin und Donald Trump gemeinsam vermöbelt wird.
Das kommt in dem Film noch nicht mal vor, geschweige denn in der Geschichte.
Jetzt schon. Unsere AI, KI, hat da ein little bisschen dran gewerkelt.
Wie wär's denn stattdessen mal mit einem Fachbuch?
Das ist, wir sagen, Fake Science Media.
Verstehe. Ich habe gehört, Sie unterrichten hier auch Jura.
Of course. Wir haben sogar einen besonderen Star-Dozent zu Gast. Caroline Leavitt, Presse- und Jurasprecherin von Präsident Trump.
The courts should have no role here. There is a troubling and dangerous trend of unelected judges inserting themselves into the presidential decision-making process.
Verstehe ich das richtig? Richter sollen also den Mund halten und das machen, was die Regierung sagt. Also, das kann ja nicht...
Exactly. That's natürlich sehr fortschrittlich. Deswegen, es braucht etwas, um diese neue Jura-Verständnis zu etablieren.
Also, ich habe langsam Zweifel, ob das hier wirklich eine richtige, normale Uni ist.
Natürlich nicht. Wir sind so viel mehr. Auf die Campus wurde gerade Trumps Junior High School eröffnet. Beides in ein. Da lernen unsere Kids alles von A wie Gulf of America über G wie Grönland bis Z wie Zölle.
Ja, dann fehlt ja nur noch der Kindergarten.
Ist bereits in Bau. Sie können nicht früh genug mit der patriotischen Erziehung anfangen. Wir haben dafür extra Märchen neu aufgelegt. Schauen Sie. Das Wolf und die 7 Geißlein stürmen das Kapitol. Schneewittchen und die kleinwüchsigen Gruppenvergewaltiger aus Mexiko. Und natürlich Hansel und Gretel.
Lassen Sie mich raten. Die böse Hexe sieht aus wie Kamala Harris?
Ach, die bekommen Sie gar nicht zu sehen, weil Hansel ihr auf 300 Meter mit der Sniper-Rifle den Kopf wegballert.
Was sollen Kinder denn bitte davon lernen?
Eine Waffe in die Händen eines guten Mannes ist eine gute Waffe.
Klingt für mich juristisch nicht ganz korrekt.
Das ist mehr als Jura. Wir nennen die Studiengang Trumpura. Und was das Schönste ist, nach der Aufnahmeprüfung und Vereidigung auf den Präsidenten König Donald bekommt jeder Student eine automatische Handfeuerwaffe. Geschenkt!
Vielen Dank und damit zurück ins Studium.
Heute ist Montag, 2. Juni und es sind noch 3 Tage bis Ultimo, bis Friedrich Merz sich von Donald Trump im Oval Office vor laufender Kamera im Beisein von Vize Vance und Verteidigungs-Hexeth und Polizei und Feuerwehr und 100 Journalisten gut und höflich behandeln lassen wird.
Big Egos involved, I tell you. Big Egos involved.
Große Egos hängen damit drin, sagt Trump. Ja, das sagt er ja öfter. Zumindest stimmt aber jetzt schon mal die Chemie.
Seit dem jüngsten Telefonat sprechen sich Merz und Trump mit Vornamen an. Merz hat auch die Handynummer von Trump und tauscht sich mit ihm aus.
Aber hey, das ist noch keine Garantie. Selenskyj und Südafrikas Präsident Ramaphosa sind auch unter falschem Vorwand ins Oval Office gelockt worden und mussten sich einer Demütigungszeremonie unterziehen. Mit Fake-Videos und Fake-Bildern. Es scheint, dass dieses Gastbashing Teil des Empfangs ist. So eine Art Prüfung.
Weißes Haus Besucherservice, mein Name ist George Coleman. Womit kann ich Ihnen helfen? Ja, natürlich spreche ich Deutsch. Wir können ja an der Vorwahl sehen, woher der Anruf kommt. Genauso ist es. Ich koordiniere hier die Besuche bei Präsident Trump im Oval Office. Ja, die Liste ist da schon recht lang. In welcher Funktion würden Sie uns denn besuchen wollen? Bundeskanzler, Herr Merz. Ja, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Da genießen Sie natürlich Vorrang. Da geben Sie sich sicher auch nicht mit dem kleinen Standardpaket zufrieden. Das kleine Standardpaket hatten wir zum Beispiel bei Herrn Selenskyj. Das war Präsident Trump sowie mindestens ein Kabinettsmitglied, in dem Falle Herr Vance, dauert circa 15 Minuten, davon 10 Minuten gemeinsame Beschimpfung und Erniedrigung durch den Präsidenten persönlich und seine Mitarbeiter. Ja genau, das ist ja gerade unser Service. Sehen Sie es nochmal so. Nach 3 Jahren Krieg bröckelt es schon mal an der Heimatfront. Aber nach der Beschimpfung durch unseren Präsidenten stand die ganze Ukraine wieder geschlossen hinter ihrem Präsidenten. Das ist mit Geld ja gar nicht zu bezahlen, obwohl wir natürlich immer gern die Gelegenheit bieten, durch Übernachtung in einem Hotel der Trump-Familie zumindest einen gewissen Obolus zu entrichten. Genau so ist es. Deswegen hat ja Herr Ramaphosa bei seinem Besuch auch das Paket HX gewählt. Ja, HX, das steht für Humiliation Extra, also verschärfte Erniedrigung. Beschimpfung mit Verschwörungstheorie und Fake-Video-Einsatz, das war eine echte Win-Win-Situation. Herr Trump punktet bei seinen weißen Anhängern, indem er einen schwarzen Präsidenten des Rassismus bezichtigt und Ramaphosa kann die verfolgte Unschuld geben. Da verstummt schon mal die heimische Opposition. Sie haben es erfasst, Herr Merz. Aber in Ihrem Fall würde ich sogar das HXL-Paket empfehlen. Beschimpfung, Fake-Video-Einsatz und zusätzlich Elon Musk, der während des Gesprächs direkt aus dem Oval Office mit Alice Weidel telefoniert und Ihnen dann anschließend Zensur und Demokratiefeindlichkeit unterstellt. Was für ein Video? Na, da lässt sich ja immer irgendwas erfinden. Mitglieder der Jungen Union, die israelische Fahnen verbrennen oder Minister Dobrindt, wie er an der Grenze dänische Touristen mit der Waffe bedroht. Hauptsache spektakulär. Und ich kann Ihnen versichern, das Video vom Besuch mit Präsident Trump, Elon Musk und Ihnen, das geht viral. So ist es, aber im Gegenzug müssten Sie sich dann auch schon mal positiv zur genialen und wegweisenden Zollpolitik von Präsident Trump äußern. Schön wäre es, wenn Sie ihm dabei die Füße küssen könnten.
Man
Man kann dem tapferen Friedrich Merz nur die Daumen drücken, dass er da heil aus dem Oval Office wieder rauskommt. Go, Friedrich, go! Und wahrscheinlich geht es ja auch um den Krieg in der Ukraine, der ja unvermindert andauert.
Der Kreml hatte zuvor Selbstgespräche in der türkischen Stadt vorgeschlagen.
Selbstgespräche sind ja doch oft wenig zielführend, gerade im Krieg. Aber Putin bei Trump im Oval Office und dann kommen beide mit Fake-Bildern oder auch Fake-Videos. Naja, man wird ja noch träumen dürfen. Der Mai war ja auch ein Monat des Verbots. Fing schon an mit dem Verbot des Königreichs Deutschland, eine offenbar kriminelle Vereinigung hinter diesem schönen Namen.
Es handelt sich hier nicht, was vielleicht auch so ein Titel des Vereins vermuten lassen könnte, um harmlose Nostalgiker.
Da zeigt sich der Royalist schon ein wenig enttäuscht, wenn das einzige deutsche Königreich verboten wird.
Meiner Kenntnis nach gibt es noch mal rund 40 weitere König- und Kaiserreiche.
40 König- und Kaiserreiche? Oh, da muss ja doch irgendwie für jeden was dabei sein, oder? Platz für ein Kaiserreich ist ja in der kleinsten Hütte. Ich habe jetzt mein Arbeitszimmer zu Hause als Kaiserreich ausgerufen. Meine Frau sieht das noch nicht so, aber das wird noch. So, jetzt habe ich eine Leitung nach Bayern zu Franz Xaver Franz, dem stellvertretenden Presseattaché von Minister Dobrindt. Hallo, Herr Franz, oder besser Servus.
Servus, Herr Fritsche. Grüße vom Innenminister, also vom Lexi.
Warum haben Sie sich gerade den Verein Königreich Deutschland ausgesucht für Ihre erste große Aktion gegen Verfassungsfeinde?
Naja, wie sagte schon Franz Josef Strauß, rechts von Bayern darf es kein Königreich in Deutschland geben.
Hat er so nicht gesagt.
Ja, aber so gemeint. Gerade weil wir von der CSU in gewisser Hinsicht mit der Idee eines Königreichs sympathisieren, mussten wir natürlich eingreifen. Also ich meine, da könnte ja jeder Hinz und Kunz kommen. König Peter, was ist denn das überhaupt für ein Name? Ludwig, das ist ein königlicher Name. Oder, weiß ich nicht, Franz Josef oder Markus.
Sie stören sich also weniger an dem Prinzip Königreich als an der Umsetzung. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Genau. Wir sagen immer, Monarchie ja, aber demokratisch muss sie halt sein. Der Innenminister kann es selbstverständlich nicht akzeptieren, wenn eine kleine Gruppe von Quertreibern hier ganz Deutschland terrorisiert.
Eigentlich ja so wie die CSU.
Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. CSU und Verfassungsfeinde, das ist unvereinbar, so wie Weißwurst nach 12 oder Leberkäse mit Ketchup.
Aha, bedeutet das, dass sich der Minister jetzt doch für ein AfD-Verbotsverfahren stark machen will?
Selbstverständlich. Nicht.
Also sind das keine Verfassungsfeinde?
Schauen Sie, die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei.
Die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde.
Die Betonung liegt ja auch nicht auf demokratisch, sondern auf gewählt. Wenn mir das Königreich verbieten, dann verschert sich's mir mit ein paar Irre irgendwo in Ostdeutschland. Wenn ich jetzt aber die AfD verbiete, dann verschert sich's mir mit Ostdeutschland.
Das heißt, Verfassungsfeind ist nicht gleich Verfassungsfeind?
Naja, der Verfassungsfeind meines Verfassungsfeindes ist rein hypothetisch mein Verfassungsfreund. So können wir die AfD endlich halbieren. Wollen Sie wissen, wie?
Da bin ich aber gespannt.
Jetzt passen Sie auf. Warum sind so viele Menschen diesem Fitzek gefolgt? Der hat hunderte Leute um Haus und Hof betrogen und das alles nur mit einem Pferdeschwanz aus die 80er und einem Hermelinmantel aus dem Kostümverleih.
Ich verstehe nicht ganz, ehrlich gesagt.
Ich bitte Sie, Kleider machen Führer. Viele Menschen wollen halt eine Führerfigur und dann ist es wurscht, ob der Fitzek heißt oder Höcke oder Trump. Da wär's doch besser, also für uns alle, wenn so eine Identifikationsfigur aus der demokratischen Mitte kommt.
Der Markus Söder hat aber keinen Pferdeschwanz.
Lösbare Aufgabe, aber ich sehe, Sie verstehen. Monarchie gern, Führung meinetwegen, aber eben einer von uns. Ein Königreich Bayern, vom Allgäu bis an die Ostsee. Stellen Sie sich das einmal vor, wenn wir die Union wieder so richtig glamorous machen, mit Kini und allem, ja, wer wählt denn dann noch AfD? So, und jetzt hinfort, ich muss an Markus sein Zepter polieren. Ein Moment, das Gang ist falsch, oder? Sind wir drauf?
Soweit Franz Xaver Franz, herzlichen Dank und Gruß nach Bayern. Und noch was ist verboten worden, die letzte Verteidigungswelle. Das sind 14- bis 21-jährige Jugendliche, die am rechten Rand ideologisch weniger was mit dem Kaiserreich als mehr mit dem Tausendjährigen zu tun haben wollen. Das war schon erschreckend. 14-Jährige zünden Jugend- und Asylheime an. Ich meine, merken die Eltern dann nichts?
So, komm, nimm noch ein Käffchen, danke. Oh Gott, was denn los? Ist das schon 20 vor? Ja, wieso musst du noch weg? Na, ich nicht, mein Sohn. Ach so. Marlon!
Was ist?
Du musst los, du hast gleich Training.
Ja.
Ich dachte, der Marlon hat aufgehört mit Fußball. Ja, mit Fußball, ja, jetzt ist er beim VfL. Nie gehört, ist das Handball? Nee, das Wehrsport. Das VfL steht für, Marlon, wofür steht nochmal VfL?
Völkische Frontlinie.
Stimmt, Völkische Frontlinie. Ah. Haben die selbst gegründet, alles komplett in Eigeninitiative. Ach, guck mal, und ich dachte, die hängen den ganzen Tag am Handy. Ja, gar nicht, die organisieren alles selbst, die machen Ausflüge. Wo wart ihr nochmal neulich, Marlon?
In Polen, Kugelbomben kaufen.
Ja, genau, der blüht da richtig auf. Früher saß er den ganzen Tag in seinem Zimmer
Mama,
rum.
Mama, ich gehe jetzt, bis später.
Hast du deine Tasche?
Ja, Mama.
Hier, ich hab dir noch ein paar Runenkekse eingepackt.
Danke.
Was macht ihr denn heute?
Fahren zum Flüchtlingsheim.
Willst du nicht Papas Baseballschläger mal mitnehmen?
Oh, Mama, du bist so peinlich. Wir sind doch nicht in den 90ern.
Hast recht, mein Schatz. Wir Erwachsenen sollten uns da nicht immer einmischen. Ihr wisst doch selbst am besten, was gut für euch ist.
Ja, denke ich auch.
Was ist das denn? Wirst du abgeholt?
Nee, da stehen zwei Polizisten.
Polizisten? Was wollen die denn? Warte, ich komme.
Guten Tag, wir haben Ihre Tochter aufgegriffen.
Hallo, Mama. Oh Gott, was hat sie denn gemacht?
Sie war unterwegs mit einem Fahrrad, das nicht verkehrssicher ist. Da fehlt die Klingel.
Immer Ärger mit der Göre. Nimm dir mal ein Beispiel an deinem Bruder.
14-jährige junge Menschen, die die Protagonisten in einem Verbotsreport sind und eigentlich doch eher Teil eines ganz anderen Reports sein müssten, oder?
Neue wissenschaftliche Studien belegen, in Deutschland denken pubertierende Jugendliche alle 7 Sekunden an den Endsieg.
Schuldmädchen und Jungenreport 2025.
Hier erfahren Sie, was die Jugend hinter verschlossenen Kinderzimmertüren wirklich empfindet. Von der ersten hemmungslosen Liebe,
meine Heimat Deutschland,
zur ersten politisch motivierten Straftat. Pubertär, radikal und sogar schon vorbestraft.
Schuldmädchen und Jungenreport 2025.
Das sind die geheimen Ermittlungsprotokolle ungehemmter Jugendlicher. 1136 politisch motivierte Gewaltdelikte, 21.311 Propagandadelikte, 5097 Mal Volks. Und wann war dein erstes Mal?
Ich war 14. Es war ein Jugendzentrum und es war so heiß, als es brannte. Und ich war 12, als ich meinen ersten Molotow-Cocktail in der Hand hielt.
Es gibt aber auch Spätzünder.
Ich war 16, als ich zum ersten Mal diese geilen Passagen in diesem verbotenen Buch las.
Die Geschichte der O? Die 60 Tage von Sodom? 50 Shades of Grey?
Was? Nein, mein Kampf.
Sehen Sie Mädchen und Jungen, physisch unreif und psychisch unreif, im hemmungslosen Rausch der ersten nationalen Verführung. Eltern geschockt.
Da guckst du einmal nicht hin und dann sowas.
Schuldmädchen und Jungenreport 2025.
Ungeahnte, enthemmte Entfesselung pubertärer Jugendliche. Demnächst in allen mitwirkenden Gerichtssälen.
So, was liegt jetzt hier noch so rum aus dem Mai? Ah, ein Krupalla mit einer feinen Rechnung.
Ja, in einem von 3 Fällen, da sind wir immer noch bei 75%.
Dann die Praxis an deutschen Grenzen. Grenzkontrollen ja, aber wir haben ja nichts zu befürchten, wenn wir keinen Bart tragen oder echt dunkel gebräunt aus dem Urlaub kommen. Also aufatmen.
Unsere Polizeibeamten, die haben eine Menge Erfahrung. Wenn die da stehen, die wissen ziemlich genau, in welchen Autos möglicherweise illegale Migranten sind, wo möglicherweise Schlepper ihr Unwesen treiben. Sind nicht sie, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen. Mhm. Sie fahren da einfach durch. Aber diejenigen, die mit irgendwelchen komischen Autos da langfahren, mit irgendwelchen komischen Figuren drin, die werden eben auf die Seitenspur geholt und mal kontrolliert.
So nämlich, also sehen Sie zu, dass Sie nicht im Zwielicht an die Grenze kommen. Ah, was haben wir noch? Ach hier, die Entscheidung des Ältestenrates des Bundestages, der AfD, nicht den großen Fraktionssaal zu gewähren, den die SPD bisher hatte. Obwohl eigentlich zahlenmäßig sie den bekommen müsste. Und warum finde ich diese Entscheidung fragwürdig?
Das mit dem Fraktionssitzungssaal, uns hier einzufärchen wie Viech, wie Legehennen in solchen Legebatterien, das ist an einer Unverschämtheit und bodenlosen Frechheit überhaupt gar nicht mehr zu unterbieten.
Gut, das heißt Vieh, müssen wir ein C abziehen, aber ansonsten hat sie in diesem Fall leider nicht Unrecht. Ach, dass ich sowas mal sage. Das war's hier in der Intensivstation mit dem Rückblick auf den Monat Mai. Mit dabei waren Torben Pülz, Richard Berkowski, Florian Neumeier, Sabine Korbmann, Hartmut Grave, Friedemann Weise Uli Winters, Tarek Pöls und Christina Hake.
Wurde zu jeder Zeit immer viel gelacht.
Ja, danke, Herr Lindner. Endlich mal wieder, ne? Nächste Intensivstation wieder Ende Juni. Und ich muss jetzt hier raus.
So einfach kommst du hier nicht vom Acker.
Doch, das mache ich. Mein Name ist Stefan Fritsche.
Es war mir eine Ehre.
Ja, nun hängen wir es nicht so hoch. Ich will noch rasch die aktuelle Folge von Bosettis Woche in der ARD Audiothek empfehlen. Darin spricht Sarah Bosetti mit dem Comedian Aurel Merz unter anderem über einen verhängnisvollen Pulli mit der Aufschrift ACAB. All Cops are Bastards. Bosettis Woche in der ARD Audiothek. So, tschüss, bis zum nächsten Mal und bis dahin.
Bauen, 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 meine Damen.
Oder um es noch rasch auf Englisch zu sagen.
Drill, baby, drill.
Und wo? Natürlich nur auf der breiten Seite des Lebens. Ah!